RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. CDU-Generalsekretär Linnemann und SPD-Chef Klingbeil haben betont, dass beide Seiten zum Koalitionsvertrag stehen. Anlass waren Äußerungen von CDU-Chef Merz gewesen. Petra Salzmann.
In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Merz daran gezweifelt, dass sich zentrale Punkte der SPD wirklich umsetzen lassen. Unter anderem, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro steigen kann. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, ein Mindestlohn von 15 Euro sei erreichbar, doch am Ende werde er ohnehin von einer Kommission festgelegt. Ähnlich äußerte sich SPD-Chef Klingbeil. Er rief die angehenden Koalitionäre auf, nicht das Trennende in den Vordergrund zu rücken, sondern das Verbindende.
Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Luftangriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg gestern. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden vorgeht, so Spranger. In Eichwalde bei Berlin ist ein mutmaßlicher Taschendieb während eines Polizeieinsatzes gestorben. Ein anderer Mann hatte ihn verfolgt und am Boden gehalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten versuchten, eine Handfessel anzulegen, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass er blau angelaufen war. Die Gründe dafür sind unbekannt. Der Verdächtige soll vorher einer 83-jährigen Frau die Handtasche und den Rucksack gestohlen haben. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch und das Frauenteam von Alba Berlin gewann im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft gegen Saarlouis mit 55:52. Damit glichen sie in der Halbfinalserie zum 2:2 aus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt. Vereinzelt sind auch Schauer möglich bei 10 bis 7 Grad. Morgen bei Sonne und Wolken. Vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Das bei maximal 19 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort bitte kein Wasser entnommen werden. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Güstrow und Glasewitz nach einem Unfall gesperrt. Die A81 Stuttgart Richtung Singen wird zwischen Empfingen und Sulz wegen Markierungsarbeiten mehrfach kurzfristig gesperrt. Berlin, die A100 Stadtring in Richtung Wedding ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh noch gesperrt. Und die A270 B74 Blumenthal in Richtung Bremen Nord ist zwischen Bremen Blumenthal und Bremen Nord wegen einer Ölspur gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Birgit Hasselbusch. Willkommen. Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz sorgten heute für Unruhe. In einem Interview äußerte er Zweifel daran, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr tatsächlich auf 15 Euro steigen werde und auch eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sei nicht gewiss. Zentrale Themen der SPD. Im Bericht aus Berlin hat Moderatorin Anna Engelke mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesprochen und ihn gefragt, ob jetzt die Einkommensteuerreform kommt oder nicht.
Frau Engelke, ganz ehrlich, ich meine, natürlich werden wir jetzt im Sommer loslegen. Gerade die Wirtschaft müssen wir wieder ankurbeln. Aber ansonsten brauchen wir Wachstum. Wenn wir kein Wachstum bekommen, ist vieles obsolet. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und da müssen wir uns alle ehrlich machen. Aber Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich, jeder, der mich kennt, weiß, das eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten, dass wir für die Menschen da sind, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen und dieses Land am Laufen halten. Und deswegen bin ich mir da mit Friedrich Merz völlig einig.
Die Einkommensteuerreform, die stellen Sie jetzt so etwas als wackelig da, aber die Unternehmenssteuerreform, da halten Sie dran fest, 2028.
Ja, man muss das klar sagen, es hört sich ein bisschen sperrig an, das Thema Abschreibung. Wir entlasten den Mittelstand, wenn man investiert. Und zwar so stark wie seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist viel wichtiger im ersten Schritt als die Senkung der Körperschaftssteuer. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt direkt einsteigen in große Abschreibungen, damit wir das dritte Rezessionsjahr in Folge möglichst nicht erleben und möglichst 2026 wieder einen Schub bekommen. Deutschland ist ein Exportland. Deutschland ist ein tolles Land mit einem starken Mittelstand und der muss jetzt gepusht werden, der muss angetrieben werden und das geht mit Abschreibung und dann gehen wir rüber in eine Unternehmenssteuerreform. Deswegen ist das richtig angelegt. Wir müssen es nur machen, Frau Engelke.
In Sachsen-Anhalt, wo ja im nächsten Jahr Landtagswahlen sind, da gibt es jetzt diese Forderung von ihren eigenen Leuten. Und zwar, der CDU-Kreisverband Harz fordert im Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Bundesländern die CDU Deutschlands zur Aufhebung des sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses auf. Wie wollen Sie diesen Druck der Basis aushalten?
Indem wir bessere Politik machen. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass sehr viele Menschen die AfD wählen aus Protest. Sie waren unzufrieden mit der Ampel und das darf nicht nochmal passieren. Wenn wir jetzt Politik für die Menschen machen, gerade beim Thema innere Sicherheit, Migration, Wirtschaft, aber auch in sozialen Themen, das Bürgergeld abschaffen und wieder ein gerechtes System schaffen, dann werden wir auch Vertrauen zurückgewinnen.
Das Thema Mindestlohn, 15 Euro Mindestlohn, ist ein Aufreger. Jetzt geht Ihr Koalitionspartner, Ihr zukünftiger, die SPD, daher und sagt, der Mindestlohn von 15 Euro wird in jedem Fall kommen, wirbt auch damit. Wie reagieren Sie darauf? Weil Friedrich Merz ist an der Stelle ja sehr viel zurückhaltender.
Ich bin da entspannt. Ich bin selbst ein Buchhändlerkind und lese immer dort es nach, wo es steht. Das ist ein Koalitionsvertrag und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich, Frau Engelke, und das ist neu, eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden. Nichts anderes steht da drin. Es bleibt weiter in der Mindestlohnkommission. Es wird nicht im Deutschen Bundestag gemacht. Und so haben wir das vereinbart. Und deswegen sollten wir an der Stelle entspannter sein.
Wenn man Ihren Koalitionsvertrag anguckt, fällt auf, es werden viele Leute entlastet bzw. bekommen mehr Geld. Die Rentner, die Mütter, die Pendler, die Bauern. Für wen gibt es eigentlich Zumutungen?
Wir werden über das Thema Sozialversicherungsbeiträge reden müssen. Dort stehen auch Sachen drin, zum Beispiel im Gesundheitsbereich werden wir ein Primärarztsystem einführen. Das heißt, in Zukunft kann ich nicht mehr 6, 7 Fachärzte auf einmal besuchen, sondern muss erst zum Hausarzt und es gibt eine Überweisung. Wenn Sie so wollen, ist das eine Änderung. Zumutung nenne ich es nicht, sondern einfach effizientes Arbeiten. Wir haben 1 Milliarde Arztbesuche im Jahr bei 83 Millionen. Das sind 12, 13 pro Kopf. Das ist zu viel. Wir müssen effizienter werden. Und deswegen gerade in dem Bereich Sozialversicherung müssen Reformen kommen. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen eigentlich zurück Richtung 40% und nicht Richtung 45% Sozialversicherungsbeiträge und mehr.
Sagt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Bericht aus Berlin. In der Debatte um den Koalitionsvertrag und die Äußerungen von Friedrich Merz hat sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil zu Wort gemeldet.
Es gilt das, was im Text steht, dass die Mindestlohnkommission, wenn sie sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung, ich finde, Carsten Linnemann hat das gut beschrieben, in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro. Und das will ich Ihnen schon im Grundsatz sagen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der sehr klar die Leistungsträger, die Fleißigen, die Anständigen dieser Gesellschaft in den Fokus rückt. Bei der Frage Tarifbindung, bei der Frage Rente, bei der Frage Löhne, bei der Frage auch Investitionen in Infrastruktur. Da ist vieles drin, was wir gemeinsam haben. Und ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Soweit SPD-Chef Lars Klingbeil. Die Sozialdemokraten starten übermorgen am Dienstag ihre Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Bis zum 29. April kann abgestimmt werden. Von den Jusos gibt es schon massive Kritik. Mehrere Verbände haben dazu aufgerufen, den Koalitionsvertrag abzulehnen. In Schleswig-Holstein, in Berlin und auch in Bayern. Über die dortige Debatte berichtet Arne Wilsdorf.
2 Stunden lang haben die 75 Juso-Delegierten in Augsburg leidenschaftlich über den Koalitionsvertrag debattiert. Im Zentrum die Beschlüsse zu Migration, Steuern und Bürgergeld. Tim Siebeneicher und Simon Reichmann.
Ich finde, wenn wir den Aufstieg der AfD noch stoppen wollen, müssen wir die Dinge anders machen. Wir brauchen unseren eigenen, guten und progressiven Populismus, der sagt, wir stehen an eurer Seite und der Feind ist nicht ein Migrant, eine Transperson, sondern der Milliardär.
Als Jusos werden wir nicht tatenlos zusehen, wenn die SPD im Bundestag ihre eigenen Errungenschaften wieder abschafft, wenn Symbolpolitik auf dem Rücken von Geflüchteten gemacht wird und wenn wir hart arbeitende Menschen einfach verarschen.
Gemeint sind vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages zugunsten einer Wochenarbeitszeit und die fehlenden Reichensteuern. Die Abstimmung danach fällt einstimmig gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag aus, weil er die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft nicht löse, so der Vorsitzende der bayerischen Jusos, Benedikt Lang.
Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Sollte die Mehrheit der Genossen in den nächsten 2 Wochen beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein stimmen, dann fordert Lang Nachverhandlungen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hält das für unrealistisch. Die Asylvorstellungen der Union könne man höchstens in einer gemeinsamen Regierung abschwächen.
Wenn wir zusammengehen, dann schaffen wir es hoffentlich, die Union zu deradikalisieren in den nächsten 4 Jahren. Ich meine, ein bisschen sind sie ja schon in der finanzpolitischen Realität angekommen. Ich hoffe, das gilt dann hoffentlich auch für andere Bereiche.
Die Zustimmung von CDU und CSU zur Aufhebung der Schuldenbremse und damit zu 1 Billion Euro an Investitionen auf Kredit lobt Carsten Träger, der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten, als größten Punktsieg für die Sozialdemokraten. Sein Werben für eine Zustimmung der Jusos war allerdings vergebens.
Es ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder einen Denkzettel zu verteilen, aber es ist nicht angemessen, finde ich, und es ist auch nicht der Weg, der uns wieder in die Mehrheitsmitte der Gesellschaft führt.
Dabei sei doch der Koalitionsvertrag bei aller berechtigten Kritik, so Träger, unterm Strich deutlich besser als die 16%, die man bei der Bundestagswahl erreicht habe.
Anne Wilsdorf darüber, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen, an einem Wochenende mit vielen Statements und einiger Unsicherheit rund um die Koalitionsversprechen. Sonntag, der 13. April ist heute. In Omans Hauptstadt Maskat, da gab es an diesem Wochenende ein erstes Treffen zwischen 2 Erzfeinden, den USA und Iran. Ziel ist es, die Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm wieder aufzunehmen. Ist damit ein Anfang gemacht für eine Lösung in diesem seit Jahrzehnten dauernden Atomstreit mit dem Iran? Das hat meine NDR-Kollegin Janine Albrecht, den deutsch-iranischen Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nishad, gefragt.
Ich glaube, diesmal haben wir es mit einer anderen Situation zu tun als noch vor einem Jahrzehnt, als es ja zum Atomdeal 2015 gekommen ist. Diesmal haben wir natürlich den neuen Faktor Trump in den USA. Dann haben wir die geopolitische Zäsur im Nahen Mittleren Osten letztes Jahr, wo die iranische Achse des Widerstands zerbrochen ist. Und wir haben eine so desolate Wirtschaftskrise innerhalb der Islamischen Republik wie noch nie zuvor. Also ist die Vulnerabilität der iranischen Seite auch sehr, sehr groß.
Ist das Ihrer Einschätzung auch der Grund, dass sich Iran überhaupt auf diese Gespräche eingelassen hat, wo ja schon die Frage, ob das jetzt indirekte oder direkte Gespräche zwischen USA und Iran sind, ja quasi ein Politikum ist?
Absolut richtig. Der Begriff Politikum stimmt absolut. Der oberste Führer der Islamischen Republik, also das de facto Staatsoberhaupt, hat dem eine Absage erteilt. Er hat sogar Gespräche als quasi idiotisch bezeichnet. Jetzt kommt aber ein Rückzieher. Also die iranische Seite ist immens unter Druck.
Sehen Sie denn in der Situation, in der sich Iran gerade befindet, vielleicht eine Chance für eine friedliche Wendung in diesem Konflikt, der ja schon lange währt? Oder ist diese momentane Schwäche Irans, führt es vielleicht auch eher dazu, dass Israel und die USA das für einen Militärschlag nutzen könnten, wenn die Verhandlungen nicht so verlaufen, wie sie es wollen?
Ich glaube, vieles hängt davon ab, was denn wirklich verhandelt wird. Wir haben nun erste Gespräche gehabt zwischen beiden Seiten. Diese Gespräche sollen nunmehr fortgesetzt werden nächsten Samstag. Die Iraner versuchen natürlich, dass es nur auf die Atomfrage beschränkt wird. Aber falls ihnen solch eine Beschränkung gelingen sollte, ist die Frage, ob sie damit leben können, das, was die Trump-Administration wohl haben möchte, dass das gesamte Atomprogramm eingestampft wird. Und darüber hinaus ist die große Frage, ob es um viel mehr geht als um das Atomprogramm, sondern auch um das iranische Raketenprogramm und um die iranische Finanzierung der regionalen Milizen. Falls diese zwei letzten Themen sogar auch Teil der Verhandlungen sein sollten, dann sehen die Karten für die iranische Seite doch sehr schlecht aus und man müsste befürchten, dass sehr viel von dem Businessmodell, von dem, was die Islamische Republik eigentlich tagtäglich tut und wie sie ihre Macht erhält und projiziert, eingeschränkt wird.
Was hören Sie da im Moment auch aus dem Iran? Wie wird das dort auch von den Menschen wahrgenommen, dass jetzt eben die US-Regierung da auf den Iran zugegangen ist?
Es gibt innerhalb der iranischen Bevölkerung bei dieser Frage eigentlich keine großen Illusionen. Die Menschen wissen ganz genau, dass diese Feindschaft gebraucht wird von seitens der Machtelite, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist die iranische Gesellschaft innerhalb des Nahen Mittleren Ostens wahrscheinlich die pro-westlichste, auch die pro-amerikanischste. Und man weiß auch, dass die Wirtschaftskrise eher sekundär mit den amerikanischen Sanktionen zu tun hat und dass die Wirtschaftskrise in erster Linie handgemacht ist, also eine Folge des Missmanagements, der Korruption der Elite. Also gibt es da nicht sehr viele Hoffnungen, dass es da zu einem Durchbruch kommt, der auch im Endeffekt der iranischen Bevölkerung zugute käme.
Soweit Einschätzungen von dem Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nishad, der sich gerade auch in seinem neuen Buch Iran, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät, auch mit der westlichen Iran-Politik befasst. 23.17 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
In den Wochen vor Ostern war die Altstadt von Jerusalem früher brechend voll. Urlauber aus aller Welt kamen, um an dem Ort zu sein, an dem Jesus der Bibel nach wieder auferstanden ist. Doch Jerusalem ist leer, wie auch schon im vergangenen Jahr. Der Überfall der Hamas auf Israel und der Krieg im Gazastreifen, das lässt viele Touristen zu Hause bleiben. Marc Dugge mit Eindrücken aus der Stadt.
An einer Stelle an der Via Dolorosa ist es dann doch mal kurz eng. Christliche Touristen aus den Philippinen gehen leise singend den Weg entlang, den der verurteilte Jesus gegangen sein soll, hin zu seiner Kreuzigung. Vor dem Geschäft von Schmuckhändler Ibrahim ist es mit dem Gedränge aber schon wieder vorbei.
We are very happy to see a little bit of tourists passing through the old city.
Wir sind sehr froh, dass wir wenigstens ein paar Touristen sehen, die durch die Altstadt gehen. Jetzt an Ostern, nachdem auch die Lufthansa ihre Flüge wieder aufgenommen hat. Einige Amerikaner kommen, aber nicht viele. Die Lage ist immer noch schwierig. Viele der Altstadthändler kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Denn ihre Geschäfte sind leer, doch Miete und Stromrechnungen müssen bezahlt werden. Da lassen manche ihre Läden lieber gleich geschlossen. Andere ziehen ihre Rollläden erst später hoch oder machen früher wieder zu.
Willst du einen Tess Kaffee haben bei mir?
Fragt ein Händler, der sich Michael nennt. Bei ihm liegen jüdische Kippas ebenso in der Auslage wie christliche Kreuze oder islamischer Schmuck.
This shop for everybody.
Dieser Laden hat für alle was, für Moslems, Christen und Juden. Davon leben wir.
Well, this is our living.
Aber wenn man ihn nach seinem Leben fragt, verfinstert sich seine Miene.
We have been suffering almost one and a half year, no work.
Wir leiden jetzt seit fast eineinhalb Jahren. Es gibt keine Arbeit, no work, wegen des Kriegs. Jetzt sind Feiertage, da sehen wir ein paar Leute auf der Straße. Wir beten, dass wir eines Tages Frieden haben, für alle. Die Lage ist sehr schlecht, glaubt mir.
Keine Leute in der Straße.
Erste Jahre mit Corona, dann der Krieg, seufzt der Händler nebenan. Seit Jahren hätten sie hier kaum Touristen. An Weihnachten, eigentlich Hauptsaison, sei so gut wie niemand da gewesen. Jetzt ist es nicht viel besser, sagt er.
We say it before high season.
Früher haben wir das mal Hauptsaison genannt. Jetzt nennen wir es tote Saison.
Dead season.
Dass lange so wenige Touristen nach Israel kamen, lag nicht nur an deren Sicherheitsbedenken, an deren Ängsten. Es gab schlichtweg kaum Flüge. Schon nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 wurden immer wieder Flüge abgesagt oder verschoben. Im Sommer vergangenen Jahres stellten ausländische Fluglinien ihre Flüge nach Israel dann fast komplett ein. Erst seit Mitte Februar läuft der Flugbetrieb wieder einigermaßen normal. Die Masse der Touristen bleibt Israel aber nach wie vor fern. Der Tourismus wird zurückkommen, wenn die Lage entspannter ist. Denn Tourismus ist ein zerbrechlicher Sektor, sagt Hoteldirektor Raed Saadi vom Jerusalem Hotel im Ostteil der Stadt. Auch bei ihm sind die meisten Zimmer leer. Zahlen des israelischen Tourismusministeriums zeigen, wie dramatisch die Lage ist. So kamen im Zeitraum von Januar bis März allein aus Deutschland 87% weniger Touristen nach Israel als im Vor-Corona-Jahr 2019. Dieser Tourist aus München hat sich getraut.
Wir waren gestern Abend an der Klagemauer und ich war wirklich überrascht, auch unser Guide war überrascht, dass relativ wenig los war. Also es ist recht ruhig, aber dadurch auch eine ganz spannende und interessante Atmosphäre. Ich bin zum ersten Mal in Jerusalem und es ist einfach ein Schmelztiegel von so vielen unterschiedlichen Kulturen und das finde ich total faszinierend und auch bewegend.
Jerusalem erinnert ein bisschen an Venedig in Corona-Zeiten. Wo man in normalen Zeiten 3 Stunden vor Sehenswürdigkeiten ansteht, sind es jetzt 3 Minuten. Das macht einen Jerusalem-Aufenthalt im Moment ziemlich entspannt. Der Krieg im Gazastreifen ist nicht mal 2 Autostunden entfernt, doch Touristen bekommen davon in der Regel nichts mit. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, wer nach Israel möchte, sollte in jedem Fall die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts beachten.
Aus Jerusalem, Marc Dugge. Die Opposition in der Türkei setzt ihre Proteste nach der Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu fort. Er war unter dem Vorwurf der Korruption festgenommen worden. İmamoğlu gilt als größte Rivale von Präsident Erdogan. Heute hatte die Oppositionspartei CHP zu einer Demonstration in der Schwarzmeerstadt Samsun aufgerufen. Und ARD-Korrespondent Markus Rosch ist vor Ort und Tagesschau24-Moderator Michael Paveletz hat ihn gefragt, warum die Demonstration ausgerechnet in Samsun stattfand.
Diese Stadt hat für die Türkei ist ein besonderes Symbol für die Türkei. Hier hat 1919 ist hier Kemal Atatürk mit einem Boot angekommen und dann begann der Siegeszug der türkischen Republik. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Stadt. Und das Zweite ist, dass hier an der Schwarzmeerregion, an der Schwarzmeerküste hier eigentlich Erdogan-Land ist. Also bei der Präsidentschaftswahl hat Erdogan in den meisten Regionen hier über 60% bekommen. Und heute hat die oppositionelle CHP eine große Demonstration mit sehr vielen tausenden Menschen veranstaltet. Ein großer Erfolg für diese Partei. Und sie hat auch ganz offen für Neuwahlen, zu Neuwahlen aufgerufen und hat gesagt, dass die Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters, die der Anlass für diese Demonstrationen in den letzten Wochen war, eine Kriegserklärung an die Partei und auch an das türkische Volk ist.
Ist diese Demonstration heute auch ein Zeichen dafür, dass die Stadt Samsun heute nicht mehr so hinter Erdogan steht wie vor 2 Jahren?
Ja, da muss man natürlich spekulieren. Man hat heute gesehen, dass Menschen aus allen Bevölkerungsschichten hierher gekommen sind. Nicht mehr nur die Jungen, die Studenten, die waren natürlich auch da. Aber es war wirklich ein sehr gemischtes Publikum. Und wenn man mit den Leuten auch spricht, nicht nur hier, sondern auch in Istanbul, dann gibt es viele auch, die vorher Erdogan gewählt haben, die jetzt aber sagen, das ist nicht richtig, was mit İmamoğlu passiert ist. Die sagen, dass die Anschuldigungen erfunden sind und das wollen sie sich nicht gefallen lassen. Das Demokratieverständnis hier in der Türkei ist sehr ausgeprägt.
Nach den letzten großen Demos gab es ja Verhaftungen. Wie groß ist denn die Angst unter den Menschen, die da auf die Straße gehen, vor Konsequenzen?
Also was ich wahrnehme, und ich war jetzt bei sehr vielen Demonstrationen, die Menschen haben keine Angst. Sie wollen sich nichts mehr gefallen lassen. Sie wollen auf die Straße gehen. Sie wollen ihren Willen zeigen. Und man muss auch sagen, bei den letzten Demonstrationen waren zwar viele Sicherheitskräfte da, aber sie sind nicht eingeschritten. Sie haben zwar kontrolliert, sie haben durchsucht, aber es gab von keiner Seite Ausschreitungen. Was es natürlich gab in den letzten Tagen und Wochen, das war die Verhaftung von Studenten und auch von Presse. Die wurden teilweise unter Hausarrest gestellt. Viele wurden zwar wieder freigelassen, aber es gibt immer noch eine große Zahl von Türken und Türkinnen, die festgenommen worden sind, entweder durch Hausarrest oder durch Inhaftierung.
Erdogans politischer Widersacher Imam Molo, der ist ja im Gefängnis. Was kann er von dort denn ausrichten?
Also er ist sehr, sehr aktiv. Fast bei jeder Demonstration werden Briefe von ihm verlesen. Im Internet gibt es Videos. Er veröffentlicht Statements. Das ist alles sehr staatstragend. Also er kommuniziert offenbar mit seiner Familie und seinen Anwälten sehr genau. Da dringt sehr viel nach außen. Er ist ja auch von seiner Partei mit einer überwältigenden Mehrheit als Präsidentschaftskandidat nominiert worden. Also Imamoglu ist sehr, sehr aktiv und seine Partei sagt natürlich auch, das ist unser Präsidentschaftskandidat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich weitere CHP-Politiker wie den Ankara-Bürgermeister Yavaş und auch den Parteivorsitzenden Özel, die sich jetzt natürlich auch ganz klar positionieren und die auch an Popularität gewinnen.
Und deine Einschätzung, wird Erdogan am Ende die Situation dann doch in den Griff bekommen?
Also er hat zumindest diese Welle der Empörung unterschätzt. Er konnte sich wohl nicht vorstellen, dass konstant so viele Menschen auf die Straße gehen. Er hat das versucht auch auszusetzen über die türkischen Feiertage. Da hat er den ganzen Staatsbediensteten freigegeben, er hat auf die Ferien gesetzt, das hat alles nicht geklappt. Also seit Mittwoch gibt es wieder die Demonstrationen, sie sollen immer mittwochs in Istanbul stattfinden und dann am Wochenende in einer großen anderen Stadt. Das geht weiter. Wie erfolgreich sie sind, das weiß man nicht. Erdogan hat immer noch nach wie vor Unterstützung. Das sagen auch die Umfragen. Es ist nicht mehr so groß wie vorher. Also er liegt jetzt ungefähr 3-4 Prozentpunkte hinter der CHP. Aber er hat immer noch seine Unterstützer. Und er wird sich nicht so einfach von der Macht verdrängen lassen. Er wird kämpfen. Wie das dann letztendlich ausgehen wird, das ist offen.
Aus der türkischen Stadt Samsun, Markus Rosch.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und dem 13. Triumph des THW Kiel im deutschen Handballpokal. Und beim 28:23 gegen die MT Melsungen war es deutlich. Auch dank des herausragenden Torhüters Andreas Wolf.
Es ist ein fantastisches Gefühl. Das war eins unserer Ziele vor der Saison. Ich bin froh, dass wir das erreicht haben. Und der Abend heute gehört uns.
Ein ganz besonderes Spiel war es für Patrick Winczek. Der Kieler wird nach der Saison seine Karriere beenden. Und er hat zum Abschied jetzt schon einen Titel sicher.
Den habe ich schon vergossen, aber jetzt aktuell sind die wieder getrocknet. Aber klar, das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Lange feiern können die Kieler allerdings nicht. Schon am Mittwoch steht in der Bundesliga das Topspiel gegen die Füchse Berlin an. Und auch in der Bundesliga könnte der THW mit einem Sieg nochmal oben angreifen. Oben mit dabei sind auch die Fußballer von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den ersten FC Heidenheim festigten die Hessen den dritten Tabellenplatz. Dabei war dieses Spiel ein schwieriges, besonders für den Kopf. Tim Brockmeier berichtet.
Wie sehr kann sich die Eintracht im Highlight-Sandwich Tottenham, also zwischen den beiden Spielen im Euroleague-Viertelfinale gegen die Spurs, fokussieren, konzentrieren auf den Liga-Alltag gegen Abstiegskandidat Heidenheim? Die Antwort nach dem Spiel? Sehr. Starke Leistung, verdienter Sieg, Abwehrchef Robin Koch.
Zwischen den beiden Spielen gegen Tottenham ist es mit Sicherheit nicht so einfach, dann den Fokus auch wieder auf die Liga zu richten. Aber wir haben direkt nach London gesagt, okay, voller Fokus aufs Wochenende. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Bahoya schon nach 10 Minuten, Koch selbst kurz vor der Pause zunächst die Torschützen für die Eintracht. Heidenheim im ersten Durchgang nicht gut, sehr fehlerhaft. Nach dem Wechsel die Gäste besser, ließen aber 2 große Chancen liegen. Dafür am Ende dann Ekitike per Konter mit der 3:0-Entscheidung für Frankfurt. Heidenheim steckt weiter unten fest, hat mittlerweile, Kevin Müller, 7 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Wir müssen jetzt alles dafür tun, realistisch den Relegationsplatz zu sichern irgendwie und dann werden wir weitersehen.
Die SGE dagegen sieht sich mittendrin im Rennen um die Champions League und dank des 3:0-Heimsieges auch mit einer äußerst gelungenen Generalprobe für das Highlight Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur.
Auf Spiele auf der internationalen Bühne, zumindest in der kommenden Saison, darf auch wieder Werder Bremen hoffen. Nach dem 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart haben die Norddeutschen nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Und die Bremer sind in einer komfortablen Lage, weiß Trainer Ole Werner.
Ich glaube, da gibt es ein paar Mannschaften da oben, die ein bisschen mehr Druck haben, nach Europa zu kommen als wir. Und deshalb gehen wir das Ganze auch mit diesen Schlusssport auch mit einer Vorfreude an, mit einem Selbstvertrauen an. Aber ich glaube, andere Mannschaften müssen und wir können.
Die Stuttgarter sind hinter Werder zurückgefallen, auch weil sie eine knappe halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Gelb-Rot gab es für Nick Woltemade. Eine Fehlentscheidung, sagt der VfB und kündigte Protest gegen eine mögliche Sperre an. Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1 in Bahrain und dem zweiten Sieg von Oscar Piastri in der noch jungen Saison. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Es zeichnet sich immer mehr ein Titelzweikampf der beiden McLaren-Piloten ab. Der Trend spricht dabei für Oscar Piastri. Der Australier ist nach seinem zweiten Saisonsieg in Bahrain zwar noch Zweiter in der WM-Gesamtwertung, aber er hat nur 3 Punkte Rückstand und schon einen Sieg mehr als sein Teamkollege. Lando Norris konnte im Flutlicht von Bahrain seine WM-Führung zwar verteidigen, aber mit Platz 3 dürfte der Engländer nicht wirklich zufrieden sein. Im engen Zweikampf mit dem am Ende zweitplatzierten Mercedes-Piloten George Russell sind Norris im stärkeren Auto zu viele kleine Fehler unterlaufen. Schon am kommenden Wochenende hat der Spitzenreiter aber die Chance zurückzukommen. Dann geht die Formel 1 in Saudi-Arabien an den Start.
Auch der deutsche Nico Hülkenberg hat in Jeddah eine neue Chance. In Bahrain war er zunächst auf Platz 13 gewertet worden. Bei der Kontrolle nach dem Rennen wurde allerdings festgestellt, dass der Unterboden seines Boliden so stark abgenutzt war, dass er gegen die Regeln verstieß. Deshalb wurde der Rheinländer 2 Stunden nach Rennende disqualifiziert.
Der Blick auf den Sport mit Florian Neuhaus.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Katja Kindermann. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich, am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Westliche Politiker haben den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy verurteilt. Bundeskanzler Scholz sprach von einem barbarischen Angriff. Aus der Nachrichtenredaktion Konstanze Semidey.
Scholz sagte, die Attacke zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, erklärte, Russland habe die Grenzen des Anstands überschritten. EU-Ratspräsident Costa bezeichnete den Angriff als verbrecherisch und warf Russland einen Feldzug der Gewalt vor. Bei dem Angriff auf Sumy im Nordosten der Ukraine waren nach Behördenangaben mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die eingeschlagenen Raketen sollen Sprengsätze mit Streumunition getragen haben. Russland habe eine hohe Zahl an Zivilisten treffen wollen, hieß es von ukrainischen Behörden.
Israel hat nach Angaben der Armee einen Raketenangriff aus dem Jemen abgewehrt. In weiten Teilen des Landes sei Luftalarm ausgelöst worden. Die Rakete wurde offenbar abgefangen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nicht. Am Nachmittag war aus dem Gazastreifen heraus eine weitere Rakete auf Israel abgefeuert worden. Daraufhin kündigte die Armee an, die in Khan Yunis vermutete Abschussstelle anzugreifen. Krankenkassen und Verbände halten den Koalitionsvertrag von Union und SPD für unzureichend. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, warnt vor weiter steigenden Beitragssätzen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Sie vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. 9 Milliarden Euro fehlen den Krankenkassen demnach allein durch Leistungen für Bürgergeldempfänger. Dass Union und SPD diese Kosten jetzt doch nicht mit Steuergeld ausgleichen wollen, bezeichnet Bentele als großen Fehler. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten. Er warnt in der Augsburger Allgemeinen vor einem, Zitat, Beitragstsunami, falls Union und SPD mit nötigen Reformen zu lange warten.
Und das Wetter in Deutschland. Heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken und meistens trocken, 11 bis 4 Grad. Morgen Wolken und Sonne und nur selten Schauer, 17 bis 23 Grad. Und am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort bitte kein Wasser entnommen werden. Die A81 Stuttgart Richtung Singen wird zwischen Empfingen und Sulz wegen Markierungsarbeiten mehrfach kurzfristig gesperrt. Und Berlin, die A100 Stadtring in Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh noch gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Birgit Hasselbusch, schön, dass Sie dabei sind. An nur einem Tag. Großbritannien hat ein Notfallgesetz beschlossen, um das einzige Stahlkraftwerk des Landes zu retten. Denn die chinesischen Betreiber wollen es schließen. Über einen äußerst seltenen Vorgang im britischen Parlament berichtet Christoph Prössel.
Eine Abstimmung in Unter- und Oberhaus am Wochenende, mitten in den Osterferien, das gab es schon sehr lange nicht mehr. Die Regierung hatte die Abgeordneten aus der Parlamentspause geholt, um ein Gesetz zum Schutz der Stahlproduktion im Vereinigten Königreich auf den Weg zu bringen. Es geht um ein Stahlwerk im Norden Englands in Scunthorpe. Dort betreibt British Steel die letzten beiden Hochöfen, die aus Erz Stahl produzieren und nicht aus recyceltem Material. Der chinesische Eigentümer macht jedoch seit geraumer Zeit Verluste. Die Zeitungen berichteten 800.000 Euro am Tag. Und deswegen hatte die Unternehmensleitung entschieden, keine weiteren Rohstoffe mehr anliefern zu lassen. Die Hochöfen hätten also bald ausgehen können. Sie dann wieder anzufachen, ist teuer und technisch anspruchsvoll. Deswegen greift die Regierung ein, damit dieses Stahlwerk erhalten bleibt. Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds im Unterhaus.
The legislation ahead of us today.
Die Gesetzgebung, die vor uns liegt, ist angemessen und notwendig. So können wir die Kontrolle über die Hochöfen erlangen. So können wir die Stahlproduktion retten und die Arbeitsplätze erhalten. Dieses Gesetz überträgt die Eigentümerschaft jedoch nicht an den Staat. Damit müssen wir uns später beschäftigen. Im Kern haben die Abgeordneten zugestimmt, dass die Regierung nun Rohstoffe anliefern lassen darf und anordnen kann, dass die Hochöfen weiter befeuert werden. Das soll Zeit geben, um zu entscheiden, wie es nun weitergeht. Es gibt weitere Optionen, eine Einigung mit dem chinesischen Mutterkonzern, den Standort zu modernisieren. Ein Angebot der Labour-Regierung, etwa 600 Millionen Euro dazu zu geben, lehnte das chinesische Unternehmen offenbar bislang ab. Deswegen steht auch im Raum, dass der Staat British Steel übernimmt. Premier Keir Starmer hob die Bedeutung des Werks hervor.
The future of British Steel hangs in the balance. Jobs, investment, growth. Our economic and national security are all on the line.
Die Zukunft von British Steel hänge am seidenen Faden. Es gehe um Jobs, Investitionen, Wachstum, letztendlich um die Sicherheit. Was Starmer da anspricht, ist, dass in unsicheren Zeiten, in denen sich ein Handelskrieg entwickelt, Großbritannien gut beraten wäre, unabhängig vom Weltmarkt zu sein. Gerade auch, weil das Vereinigte Königreich aufrüstet, dafür natürlich auch Stahl nötig ist. Und Labour hat auch immer wieder argumentiert, es geht um Wachstum, die Regierung will bauen, dafür braucht man Stahl. Labour ist aber auch politisch unter Druck. Die rechte Partei Reform UK hat bei den letzten Parlamentswahlen Erfolge verzeichnen können, vor allem dort, wo Labour stark war. Der Reform UK-Politiker Richard Tice forderte im Unterhaus die Verstaatlichung.
Let's go for it. Let's nationalize British Steel this weekend and make British Steel great again. Thank you.
Ganz so einfach ist das nicht, denn eigentlich ist das Unternehmen nichts mehr wert, müsste also für einen Euro zu erwerben sein. Doch darauf könnte sich der Eigentümer eben nicht einlassen. Denn wenn die Hochöfen ausgehen, könnte China noch mehr Stahl nach Großbritannien exportieren. Die Regierung muss verhandeln in den nächsten Tagen. Gewonnen hat sie erst einmal etwas Zeit.
Wirtschaft.
Das Thema Nuklearenergie sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen bei uns hier in Deutschland. Auch anderswo ist diese Form der Stromgewinnung umstritten, zum Beispiel in Teilen Afrikas. Bisher steht das einzige laufende Atomkraftwerk des Kontinents in Südafrika. Aber viele andere afrikanische Länder planen künftig ebenfalls auf Nuklearenergie zu setzen. So wie Kenia, von dessen Plänen Antje Diekans berichtet.
Die Wellen des Indischen Ozeans schlagen gegen eine steile Felswand. Eine der Stellen, an denen Kenias Küste keinen Sandstrand hat. Doch nicht weit entfernt ist Watamu auszumachen. Ein idyllischer Ort mit Hotels und Badebuchten, der zu den beliebtesten Zielen für Urlauber in der Region gehört. Hier lässt sich ein Tag mit Schnorcheln verbringen und abends entspannt aufs Meer gucken. Das Panorama könnte sich in naher Zukunft allerdings deutlich ändern.
This is where now the nuclear energy and power agency want to put the nuclear plant here.
Hier in der Gegend wolle die kenianische Behörde für Nuklearenergie ein Atomkraftwerk bauen, berichtet Anthony Kingi. Er ist Vorsteher in dem Dorf, das gleich hinter dem Küstenabschnitt beginnt und inzwischen auch Aktivist. Denn die Pläne für das AKW machen ihm aus vielen Gründen Sorgen. Unter anderem, weil das Kühlwasser aus dem Meer gewonnen werden soll, obwohl dort ein Schutzgebiet ist.
Dolphins come here. Dolphins. Every year.
Delfine kommen hierher, jedes Jahr ungefähr von November bis April. Sie paaren sich und schwimmen dann ins tiefe Meer zurück. Wir wollen dieses Ökosystem nicht stören. Auch bedrohte Arten von Meeresschildkröten gibt es, genauso wie Korallenbänke. Unterm Ufer Mangrovenwälder, die wichtig sind, um CO2 zu speichern und gegen den Klimawandel vorzugehen. Anthony Kingi hat schon mehrfach mit Regierungsvertretern über die Situation diskutiert. Der Gouverneur der Region habe zuletzt versprochen, sich gegen das AKW einzusetzen, meint er. Doch damit sind die Baupläne noch lange nicht vom Tisch. In Kenias Hauptstadt Nairobi hat die Behörde für Nuklearenergie ihren Sitz. Der Leiter, Justus Wabuyabu, würde gerne 2027 mit dem Bau eines Atomkraftwerks in Kenia beginnen. Bisher gilt das Land als Vorreiter, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Bis 2030 soll der gesamte Strombedarf des Landes aus diesen Quellen gedeckt werden. Der Leiter der Nuklearbehörde glaubt allerdings, dass der Verbrauch in der Zukunft noch steigen wird. Wir wollen die schmutzigen Energiequellen nach und nach loswerden. Wir setzen auf erneuerbare Energien und sehen Atomkraft dazu nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Bei unserer Entwicklung werden wir mehr Energie brauchen und haben beschlossen, diesen Mehrbedarf nuklear zu decken. Außer dem Standort an der Küste werden auch andere im Landesinneren geprüft. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, meint der Behördenleiter. Anthony Kingi fürchtet außer um die Umwelt auch um den Lebensunterhalt der Menschen in seinem Dorf. Für sie gibt es zwei Haupteinnahmequellen, Fischfang und den Tourismus. Beide wären durch das AKW gefährdet.
Now if you put a plant here, that means you are killing Watamu. You are killing tourism.
Ein Kraftwerk bedeutet das Ende für Watamu, meint er, und das Ende für den Tourismus.
Das Interview.
Deutschland gilt als wohlhabendes Land und Sozialstaat. Aber doch verfestigt sich der Eindruck, dass das Geld nicht besonders effektiv verteilt wird und kaum dort ankommt, wo es am dringlichsten gebraucht wird. Zum Beispiel bei sozial benachteiligten Kindern und Familien. Das Thema Sozialausgaben ist zwar im frisch vorgelegten Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD abgebildet, und doch müssen oftmals private Initiativen einspringen, um die Lücken zu schließen, die der Staat hinterlässt und nicht zu füllen vermag. Initiativen wie das christliche Kinderhilfswerk Arche beispielsweise. Mein MDR-Kollege Sven Kochale hat mit dem Gründer der Arche, Bernd Sigelko, gesprochen und ihn gefragt, ob er in der Politik gelegentlich ein schlechtes Gewissen beobachtet.
Beobachten Sie in der Politik hin und wieder ein schlechtes Gewissen?
Ich weiß nicht, ob man ein schlechtes Gewissen hat. Natürlich gibt es wichtige Themen, gerade Wirtschaft, da stecken wir in der Krise. Migration, da stecken wir in der Krise. Wohnungsbau stecken wir in der Krise. Wir haben so viele Krisen und in all den Jahren, auch seitdem es einen Armuts- und Reichtumsbericht gibt, gehen die Themen Kinderarmut, für die wir ja stehen, ganz häufig unter. Und wir haben dann eben mit all diesen Problemen zu tun, wo man vielleicht jetzt ganz aktuell Menschen ins Land holt und die dann in Einrichtungen wie der Arche parkt oder bei Corona nicht bei den Menschen ist, sondern einfach alles zumacht und sich nicht darüber Gedanken macht, was dann letztendlich passieren kann. Und vor allem jetzt bei dieser großen Bildungsmisere, die uns immer bewusster wird, wo Kinder auf der Strecke bleiben und wir 60.000 Schulabgänger haben, die gar keinen Schulabschluss schaffen.
Warum meinen Sie, dass bei Ihnen in der Arche die Kinder zum Beispiel geparkt würden? Das würde ja bedeuten, dass sich die Politik, dass sich der Sozialstaat eben ausgerechnet um diese Gruppe gar nicht kümmert.
Naja, was macht er denn in letzter Instanz? Mir ist es ganz deutlich geworden, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine ausbrach. Da kamen auf einmal viele Frauen mit ihren Kindern nach Deutschland. Wir haben dann ein Versorgungszentrum in der Hauptarche eröffnet, wo die Kinder und die Eltern sich Lebensmittel, Kleidung, Spielzeug nehmen konnten, was sie alles zurückgelassen hatten. Und mir ist aufgefallen, dass die Frauen den ganzen Tag an ihrem Handy waren, weil sie natürlich versucht haben, ihre Männer zu erreichen. Haben sie aber nicht erreicht. Und im besten Fall war der Akku leer und im schlimmsten Fall war der Mann nicht mehr da. Und die Frauen waren alleine. Man hat sie ins Land gelassen, hat ihnen Wohnraum gegeben, auch Geld gegeben. Aber der Kontakt, die Möglichkeiten, sich auszutauschen, die gab es nicht. Und dann haben wir unseren Hof geöffnet und haben dann bis zu 300 Menschen auf unserem Hof gehabt, die sich den ganzen Tag miteinander beschäftigt haben. Dann haben wir Mitarbeiter eingestellt, die die Sprache gesprochen haben, um diesem Trauma sozusagen, was ja viele auch erlebt haben, vorzubeugen und zu unterstützen. Und wenn es das Ehrenamt in Deutschland nicht geben würde, auf das sich ja Politik häufig verlässt, dann würde vieles schiefgehen.
Was hat sich denn in der Arbeit der Arche, sagen wir mal seit 2015, seit Beginn der Migrationsbewegung in Deutschland verändert?
Also wir merken natürlich einen unglaublichen Sozialneid jetzt nach 10 Jahren Fluchtsituation. Wir haben viele Familien, die warten seit Jahren auf eine Wohnung. Wir haben ganz viele Familien, die haben 3 bis 6 Kinder, die wohnen auf engstem Raum in der 3- bis 4-Raum-Wohnung, finden aber keine Wohnung und dann bauen Wohnbaugesellschaften in unseren Gebieten Wohnungen und sagen, die werden aber für die Geflüchteten zurückgehalten, was ich auch verstehe, das will ich jetzt gar nicht werten. Aber natürlich ist das für die Familien, die seit Jahren versuchen, sich zu verbessern, ihre Lebensumstände zu verändern, die keine Chance bekommen, da wächst natürlich ein Neid, ein Problem, das dazu führt, dass dann eben auch extrem gewählt wird. Und da kenne ich eben leider viele Familien, die sich vergessen fühlen von der Politik. Und wir haben immer mehr Menschen, die zu uns kommen und die sozusagen geparkt werden in Ghettos, da wohnen nur Menschen unter sich, da entsteht eine Subkultur, eine Ghettoisierung. Und wenn man nicht rauskommt und seinen Horizont nicht erweitert, dann muss man sich nicht wundern, dass der Antisemitismus sich ausbreitet. Das haben wir übrigens auch schon lange vor dem 7. Oktober 2023 gesagt, dass wir diese Beobachtung machen. Und jetzt merken wir, also nicht nur wir, sondern die Öffentlichkeit merkt, dass es richtig schlimm geworden ist. Aber das ist natürlich auch ein Vakuum, was vorher da war. Und dieses Vakuum wird gefüllt und irgendwann platzt die Bombe. Und das merken wir jeden Tag, dass sich unsere Kinder immer mehr radikalisieren, weil sie eben merken, keiner hört uns richtig zu. Und wenn man ihren Horizont nicht erweitert, wenn sie dann nicht die Möglichkeiten haben, Organisationen wie die Arche zu finden, wo sie aufgeklärt werden, wo ihre Brille abgesetzt wird, dann wird es schwieriger in unserem Land. Das merken wir ganz stark. Die Gewaltbereitschaft hat zugenommen. Und nicht nur, weil es eben viele Flüchtlinge gibt, sondern weil junge Leute schon sehr früh erkennen, was sind meine Perspektiven. Und wenn sie keine Perspektive haben, werden sie gewaltbereit.
Wenn die Arche nicht mehr der Ansprechpartner sein sollte für solche Kinder, für Integrationskinder, Integrationsfamilien, wie sehr schadet das dem Staat? Verliert er damit praktisch seine Bürger? Sind die dann verloren?
Also ich weiß nicht, ob sie verloren sind. Ich habe mal gesagt, wenn die Arche heute zumachen würde, dann hätte das Jugendamt Hochkonjunktur, weil wir haben ja schon viele Kinder, die dem Jugendamt auch bekannt sind. Aber ich mache das mal an einem kleinen Beispiel fest. Als der erste Lockdown kam während Corona im März 2020, da haben wir als einzige Organisation in Deutschland unsere Familien alle zu Hause besucht und haben ihnen Lebensmittel gebracht und haben so an der Tür bestimmte Dinge abgeklopft und haben den Leuten zugehört. Und viele geflüchtete Familien, die auch schon vorher zu uns kamen, haben wir natürlich auch besucht. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Wochen festgestellt, dass die Kinder, obwohl sie gut Deutsch konnten, über Nacht kein Deutsch mehr konnten, weil sie zu Hause nur noch in ihrer Landessprache gesprochen haben, weil der Fernseher nur noch im Programm lief in ihrer Landessprache und es gar keine deutsche Sprache mehr gesprochen worden sind, weil die Kontaktpersonen ja letztendlich auch nicht mehr da waren. Die Probleme werden gewaltig groß, wenn es uns nicht mehr geben würde.
Sie haben von Ghettos gesprochen, es gibt Brennpunktschulen, es gibt Anschläge mit Messern und mit Autos. Wie wird das alles in der Arche-Community diskutiert?
Naja, wir haben ja Kinder, die kommen auch bewaffnet in die Arche, die gehen ja auch bewaffnet in die Schule. Das ist ein Fakt, damit muss man einfach leben. Und natürlich versuchen wir, unsere Kinder von der Gewaltbereitschaft wegzubringen. Es gibt bei uns klare Regeln, wo sie dann vielleicht auch ihr Messer abgeben müssen und wo wir ihnen auch sagen, also auf Deutsch gesagt, hier kommst du nicht rein, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst. Wir haben im Jahr 2000 auch mal die ganze rechtsradikale Szene bei uns in der Einrichtung gehabt, die Ende der 90er Jahre in Marzahn-Hellersdorf, die Hochburg der Rechten versucht haben, von einem Club zum anderen die Clubs zu übernehmen, aber nie Fuß gefasst haben, bis sie dann bei uns gelandet sind. Und wir haben versucht, auf unserer Beziehungsebene mit ihnen ins Gespräch zu kommen und nicht zu sagen, ihr seid Glatzköppe mit Knobelbecher an den Füßen, ihr seid Außenseiter, sondern wir haben mal gefragt, warum seid ihr so? Was ist eure Geschichte? Warum erlebt ihr so, wie ihr lebt? Und weil sie sich auch zum ersten Mal als Menschen gefühlt haben und mal aus sich rauskamen, über sich reden konnten, haben auch viele über ihr Leben nachgedacht, sind dann aus dieser Szene raus und das Stadtbild hat sich verändert. Und das war sozusagen, als die Arche das erste Mal bekannt wurde, dann später zum Thema Kinderarmut, aber das erste, dass wir bekannt wurden, dass es auf einmal viel weniger oder fast keine Skinheads mehr im Bezirk gab. Und da waren das Jugendamt und viele erstaunt, wie das dann gehen konnte. Aber es ging eben, weil man den Menschen eben menschlich begegnet ist.
Jetzt haben Sie mit ganz anderen Problemen zu tun. Wir reden über viel Migration, auch illegale Migration. Es ist gerade sehr viel die Rede davon, Grenzkontrollen, von Abschiebungen, von Zurückweisungen und dergleichen mehr. Das klingt in den Ohren vieler als wenig human. Und dennoch, wie erleben Sie das? Ist es notwendig, zwingend jetzt praktisch da andere Regeln, strengere Regeln aufzustellen, damit auch Ihnen geholfen werden kann?
Ich glaube, dass wir unglaublich viel humanitäre Hilfe geleistet haben. Und ich muss sagen, als Christ und Pastor sage ich sogar, wir haben sehr viel Nächstenliebe geleistet. Aber ich muss auch sagen, wir haben teilweise die Kontrolle verloren und auch die Verantwortung verschoben. Und ich denke, wir brauchen christliche Verantwortung oder menschliche Verantwortung bedeutet, dass wir natürlich erstmal den Laden aufräumen müssen, dass wir die Hilfe den Menschen geben müssen, die sie jetzt brauchen, die hier sind. Und wir können nicht in ein Krankenhaus, in dem es 50 Betten gibt, 5000 Patienten aufnehmen, sondern erstmal ein Krankenhaus schaffen, was 5000 Betten hat. Da muss Veränderung stattfinden. Und natürlich jeder intelligente Mensch würde sagen, ja, wir müssen die illegale Einwanderung beenden. Wir haben ganz viele Menschen im Land aus Drittländern, die kommen für 3-4 Monate, werden dann wieder zurückgeführt, weil die hier kein Bleiberecht haben, haben aber in diesen 4-5 Monaten die Sozialleistung abgegriffen, sage ich mal negativ. Und mit diesen 4-5 Monaten können sie in ihren Ländern so gut leben und nehmen es einfach in Kauf, wieder abgeschoben zu werden. Und da braucht es bessere Mechanismen, denn die nehmen ja den Menschen, die wir wirklich aufnehmen müssen, weil sie Hilfe brauchen, auch den Platz. Da muss man besser hingucken. Und es kann ja auch nicht sein, dass in der Ausländerbehörde mittlerweile auf einen Sachbearbeiter 700 Menschen kommen. Und da funktioniert natürlich nichts mehr. Da funktioniert die Abschiebung nicht. Da funktioniert nicht, dass man die Menschen in Berufe bringt und so weiter. Die Bürokratie hinkt auch und behindert vieles. Wir haben hier viele Menschen im Land, die könnten arbeiten gehen, aber die haben gar keine Arbeitserlaubnis, weil ihr Status noch nicht klar ist.
Würden Sie sagen, das ganze System, wie wir es in seinen ganzen Veränderungen seit 10 Jahren erleben, ist ins Wanken gekommen oder ist es sogar schon zusammengebrochen?
Ich will nicht sagen, dass es zusammengebrochen ist, weil es gibt ja immer noch genug Menschen, die für Humanität und Nächstenliebe sorgen, nämlich die vielen Ehrenamtlichen, die vielen sozialen Einrichtungen, die Menschen, die nicht aufgeben, die das Wasser, so wie uns auch, bis zum Hals steht, aber die niemand abweisen. Sie sagten, sie haben immer mehr Probleme. Ich würde das nicht Probleme nennen, sondern ich habe immer mehr Menschen, die Probleme mitbringen, die ihre Biografie mitbringen, die ihre Kriegstraumas mitbringen. Ich habe Kinder in der Einrichtung, die haben Bomben über ihren Haus gehört, wie die abgeworfen worden sind. Und deren Eltern auch. Aber wir haben nicht, also wir versuchen zumindest, aber wir haben im System ja nicht genug Leute, die diesen Menschen helfen, aus ihrem Trauma rauszukommen. Und die werden wir auch erstmal nicht in Arbeit bekommen. Die müssen wir erstmal versorgen und verbinden. Und die Frage ist, wie lange wird das dauern? Wird es die Menschen geben, die wir schnell genug ausbilden zu Therapeuten, zu Psychologen, um dieses System zu verbessern, damit wir wirklich wieder das Land sein können, das die Hilfe anbietet, die wir eigentlich anbieten wollen?
Sagt Bernd Siegelko, der Gründer des christlichen Kinderhilfswerks Arche.
Kultur.
Und da blicken wir jetzt in die pulsierende indische Hauptstadt Neu-Delhi, die nämlich bekommt ein neues Kunstviertel in der Defense Colony, die einst für die Streitkräfte gebaut wurde und jetzt von der betuchteren Bevölkerung bewohnt wird. Dort siedeln sich in diesem Frühjahr mehrere Galerien an. Lena Bodewein war für uns in Neu-Delhi unterwegs.
Street Art à la Banksy ist zu sehen. Ein Poet rappt über das Glied des US-Präsidenten. Ein bekannter Bollywood-Texter singt eigene Lieder. Die Ausstellungseröffnung in der Galerie Method ist auf keinen Fall langweilig oder steif. Und das hat Methode in der als Anti-Galerie gerühmten Galerie. Sahil Arora, Gründer von Method, kündigt noch viel mehr Kunst dieser Art an. Denn diese Kellerräume in Delhi sind großzügiger als ihre in Mumbai.
Im vergangenen Monat hatten wir schon 5 solcher Abende. Audiovisuelle Künstler sind aufgetreten und wir werden noch zahlreiche andere Performances hier haben. Wir gehen über die visuelle Kunst hinaus und das können wir an diesem Ort erkunden.
Der Fokus der Galerie, junge Talente, auch im audiovisuellen und New-Media-Bereich, die sich gerade erst offenbaren. Und mit ihnen zu arbeiten, heißt oft Experimente. Eine verträumte Mickey Maus, ein Zeigefinger auf einem Ventilator, kleinste Figuren auf Wasserrohren oder die farbenfrohen Werke aus dem Aravani Art Project, einem Kollektiv von Transpersonen. Die gerade eröffnete Ausstellung heißt Bombay Seaya Meradost. Mein Freund aus Bombay ist da, nach einem Schlager aus den 1970ern. 16 Galerien aus Mumbai, so der jetzige Name, stellen hier aus. Es gibt immer eine Rivalität zwischen den beiden Städten, Delhi und Mumbai. Aber, so Sahil Arora, wir sind in beiden. Einmal über die Straße gegangen, liegt die Galerie mit Chandani und Steinrücke. Auch sie neu in diesem Viertel. Auch sie haben eine Galerie in Mumbai und jetzt eine Dependance hier.
Coming to Delhi was something new and fresh and exciting.
Delhi ist neu und frisch für uns, aber Menschen sind überall gleich. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen.
Cultivating and developing relationships.
Meint Ranjana Steinrücke. Von 1997 bis 2003 hat sie in Berlin neue indische Kunst präsentiert. Vielleicht ein bisschen zu früh, meint sie in der Rückschau. Dann kehrte sie nach Indien zurück und hat dort in Mumbai Künstlerinnen und Künstler mit aufgebaut, die sie nun in Delhi präsentieren will.
Nachdem wir schon so lange diese Galerie hatten und ein Programm etabliert haben, sind viele unserer Künstler in Delhi noch nicht bekannt, obwohl sie in Mumbai und vielen Teilen der Welt berühmte Namen sind. Aber hier sind sie noch nicht repräsentiert worden.
Ranjana Steinrücke hofft, dass die Nähe der anderen Galerien zu spannenden Programmen führt, wie sie es aus Mumbai kennt. Denn tatsächlich sind fußläufig 4 weitere bekannte Galerien für moderne und zeitgenössische Kunst zu erreichen.
Die Menschen, die Besucher, werden sich freuen, dass es so einfach ist, von einem Ausstellungsort zum anderen zu spazieren. Aber wir werden sehen, die Zeit wird zeigen, wie Delhi darauf reagiert.
Method-Gründer Sahil Arora glaubt, dass es gut wird.
Wir sind hierher gekommen, weil wir aus Delhi immer schon viel Unterstützung bekommen haben. In den vergangenen Jahren kam viel Liebe aus Delhi.
Und darum gilt, der Freund aus Bombay ist jetzt hier.
Lena Bodewein darüber, dass Neu-Delhi ein neues Kunstviertel bekommt.
Standpunkte.
Die verkündete Einigung und Einigkeit von CDU, CSU und SPD ist noch keine Woche alt. Da kommen die ersten Einwände aus den eigenen Reihen und von ganz oben. Friedrich Merz hat Zweifel, ob der Mindestlohn tatsächlich auf 15 Euro steigen kann und ob es eine Einkommensteuersenkung für kleine und mittlere Gehälter geben soll. Beides Punkte, die die SPD offenbar als gesetzt sieht. Bei den Sozialdemokraten stellen sich die Jusos quer, die Jugendverbände in Schleswig-Holstein und in Bayern haben die Genossinnen und Genossen aufgefordert, bei Mitgliederentscheid gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Auch in den Medien ist der Inhalt des Vertrags und die Kritik daran ein Thema. Für den Münchner Merkur steht die kommende Regierung jetzt schon unter großem Druck.
Wer von den 3 Parteien Heldentaten zur Sicherung der Sozialsysteme erwartete, hat in einem politischen Fantasieland gelebt. Mit Trumps Zollkrieg, Putins Angriff auf Europa, der ungeregelten Migration und der Wirtschaftsschwäche ist die künftige Merz-Regierung mit einem Krisenpotpourri konfrontiert, wie keine Bundesregierung vor ihr. Was zum Teil auch ihre Kurzatmigkeit erklärt. Hier immerhin liefert die Koalition in Spe durchaus ein paar vernünftige Antworten. Ob das reicht, hat die Merz-Koalition selbst in der Hand.
Die Rheinzeitung aus Koblenz fordert mehr Disziplin von CDU, CSU und SPD, wenn deren Regierung nicht wie die Ampel enden wolle.
Nun müssen die Parteien natürlich nicht inhaltlich verschmelzen, auch wenn sie ein Bündnis eingehen. Doch schaut man sich um, was in der Welt passiert und unter welchen internationalen Vorzeichen Schwarz-Rot regieren wird, wäre es eine Illusion zu denken, dass Union und SPD ihre Meinungsverschiedenheiten künftig in aller Ruhe klären können. Dass es schon vor Regierungsantritt offen ausgetragenen Dissens gibt, lässt nichts Gutes vermuten.
Spiegel Online freut sich, dass der Klimaschutz im Koalitionsvertrag größer geschrieben wird, als Friedrich Merz Äußerungen zuvor vermuten ließen.
Merz hat im Wahlkampf klimapolitisches Erwartungsmanagement betrieben. Er werde Schluss machen mit der ideologiegetriebenen Politik, Windkraft sei eine Übergangstechnologie. Und wenn es irgendwie gehe, wolle man zurück zur Atomkraft. Misst man den Koalitionsvertrag an diesen Aussagen, waren die Verhandlungen von CDU, CSU und SPD ein Erfolg für den Klimaschutz. Denn nichts von dem, was Merz an Rückschritten beim Thema angedroht hat, kann er wirklich durchsetzen. Und das ist gut so.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Constanze Semidey.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich. Am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von Dienstag an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Luftangriff gestern auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybicha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg am Samstag. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden vorgeht, so Spranger. In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahme eine Monopolstellung erhalten hat. Sollte Meta mit dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0, Bremen, Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch. Das Frauenteam von Alba Berlin gewann im Kampf um die